Sommersonne Studio B war Anne Findeisens allegorischer Vorschlag als Topic für diese Sendung. Wir haben ihn einstimmig angenommen. Die Werke sind leicht, aber nicht zu leicht, kann man bisher sagen. Ein Buch über Geldpolitik muss nicht langweilig sein, hat mir Herr Varoufakis gezeigt, und wer es nachlesen möchte, bitteschön, ich habe alles dazu gesagt. Ein Buch über Kokain klingt erstmal super leicht, hat aber offensichtlich einen etwas tieferen, einen etwas mehr Tiefgang, als man denkt. Und Irmgard Lumpini, was haben wir denn zu bieten?
Ich habe zu Beginn des Sommers mal wieder eine Leseempfehlung von Stephen King bekommen, der auf Twitter in letzter Zeit eigentlich nur noch Hundebilder postet und seinen Dissens mit Trump. Ab und zu empfiehlt er aber auch mal ein Buch. Und er hat die sogenannte Natchez-Trilogie von Greg Iles empfohlen. Der Greg Iles ist ein Schriftsteller, der 1960 in Stuttgart geboren wurde als Sohn eines Arztes. Also er ist US-amerikanischer Staatsbürger. Und der ist dann später nach Natchez in Mississippi gezogen, mit seiner Familie dort aufgewachsen und wohnt mit seiner jetzigen Familie auch dort. Und der ist seines Zeichens ein sehr erfolgreicher Autor von Kriminalromanen und Thrillern. Also das ist jemand, der immer so Serien schreibt, fast jedes Jahr ein Buch rausbringt, damit sehr viel Geld verdient. Und nicht als die Krone der literarischen Kunst angesehen wird, der aber sehr spannende Bücher schreibt. Stephen King hat es also empfohlen. Ich habe es gelesen. Es ist eine bestimmte Reihe von ihm, und zwar dreht die sich um einen ehemals Staatsanwalt, jetzt erstmal Schriftsteller, Penn Cage heißt der. Und der zieht mit seiner Tochter nach Natchez in Mississippi zurück, wo er aufgewachsen ist. Also man hat da so verschiedene biografische, autobiografische Details, die immer auftauchen. Und dort lebt sein Vater, ein Arzt, und seine Mutter, Hausfrau, da in hohem Alter. Und er fängt an, dort Fälle zu lösen. Die ersten Bücher der Reihe sind 1999 erschien, 2005 und 2009, also in einem relativ großen Abstand. Mittendrin hat er eben andere Bücher geschrieben, und dann gibt es auf einmal einen großen Bruch, und zwar hat es damit zu tun, dass er 2011 einen schweren Autounfall hatte. Dabei ist ihm das halbe rechte Bein amputiert worden, und da hat er eben dann diese Trilogie geschrieben, die auch Penn Cage und seine Familie im Mittelpunkt haben. Und wenn man beschreiben soll, worum es geht zum einen um die Stadt, also es ist ein Teil Heimatgeschichte. Natchez ist die älteste Stadt in Mississippi, die ursprünglich eine französische Kolonie war, dann komplett ausgelöscht wurde durch die Indianer, sich dann irgendwann entwickelt hat durch Baumwolle, war sie sehr wohlhabend, war kurze Zeit auch mal die Hauptstadt von Mississippi, ist im Bürgerkrieg relativ verschont geblieben, ist deshalb heute eine Touristenstadt, in der eben diese alten Häuser rumstehen, wie in South Carolina, in Charleston. Gleichzeitig ist es natürlich dadurch, dass es im tiefen Süden ist, eine Landschaft, die sehr von Rassismus und den Auswirkungen der Sklaverei geprägt ist. Und es geht im Großen und Ganzen um den großen Kampf zwischen Gut und Böse, wie die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt, und es werden viele historische Fälle wieder aufgerollt, und das Ganze ist sehr, sehr spannend zu lesen. Es gibt allerdings auch so ein paar Kritikpunkte. Zum einen ist es so, er hat die Bücher wahrscheinlich auch für den wirtschaftlichen Erfolg so geschrieben, dass man sie unabhängig voneinander lesen kann, was heißt, bestimmte Erklärungen kommen dann eben in allen Büchern vor, und ich fand die Bücher sehr spannend und habe sie innerhalb von 2 Wochen alle gelesen und habe dann mittendrin mich da auch mal 3 Seiten gelangweilt, weil ich dachte, das wusste ich jetzt schon. Auch wenn die Figuren teilweise sehr differenziert dargestellt werden, macht er trotzdem ein sehr striktes Gut und Böse Ding auf. Also in den Büchern der Tetralogie steht immer eine gute Familie im Mittelpunkt. Das ist die Familie vom Cage mit seinem Vater Tom, der eben als Arzt die Rassentrennung missachtet hat und deshalb in der Stadt sehr beliebt ist. Und der Sohn ist in der Zwischenzeit Bürgermeister geworden, und seine Freundin, die immer in sehr Naja, eher langweilig beschrieben wird. Also sie ist natürlich eine außergewöhnliche Schönheit mit rabenschwarzen Haaren und ihre leuchtend grünen Augen und ihre fantastische Figur. Und da gähnt man so ein bisschen. Die ist Journalistin, aber natürlich auch eine besonders erfolgreiche und hat für einen anderen Fall, den sie mit geholfen hat zu lösen im ersten Buch, natürlich auch einen Pulitzerpreis bekommen. Und als Gegenpunkt zu dem Ganzen stehen dann eben sehr böse Familien. In dem einen Werk ist es eine Mafia-Familie aus China, die Bootscasinos einrichtet, und denen steht ein ex-IRA-irischer Typ an der Spitze, der natürlich extrem böse ist, also wie man sich es gar nicht anders vorstellen kann. Und in den zwei letzten Büchern sind die Gegenspieler eine Gruppe vom Ku Klux Klan, die sich abgespalten hat und rechtsextremen Attentate verübt hat, und diese kommen quasi mehr als 40 Jahre zur Aufklärung, und die ganze Familie ist davon betroffen. Und es ist sehr interessant, einen kleinen Bogen gibt es zu dem Buch von Herrn Falschgold, der viel von Verschwörung heute gesprochen hat. Das ist sowas, mich hat es gelangweilt. Ich weiß aber, dass wir auch Zuhörer haben, die große Fans sind. Es gibt eine sehr ausführliche neue Verschwörungstheorie zum Mord an John F. Kennedy. Ist auch noch mit in dem Buch drin. Ich fand es war eine tolle Unterhaltung im Sommer, und es war mal wieder eine spannendere Detektivreihe. In Anbetracht der Tatsache, dass Jack Reacher gerade kein neues Buch verfügbar ist, Hieronymus Bosch auch gerade nicht ermittelt. Kann man machen, man erfährt eine ganze Menge, auch wenn man die Südstaaten mag, und ich würde es empfehlen mit einigen kleinen Abstrichen.
Der Titel nochmal?
Greg Iles, die Bücher heißen alle meistens irgendwas mit Natchez oder Mississippi. Von der Tetralogie habe ich sogar die deutschen Namen rausgesucht. Natchez Burning heißt tatsächlich auch im Deutschen so. The Bone Tree heißt hier die Toten von Natchez, und Mississippi Blood heißt die Sünden von Natchez. Also man merkt so an der deutschen Titelauswahl auch, in welcher Kategorie sich das Ganze bewegt, und das ist eben auch an einer gut sortierten Bahnhofsbuchhandlung zu erhalten. Man hat 1000 Seiten in der Hand, und es ist eine gute Unterhaltung mit einem gewissen, ich würde sagen, der Anspruch, Wissen zu vermitteln, ist ein bisschen höher als der literarische Anspruch, aber spannend ist es sehr.
Ich fand es faszinierend, ich bin beim dritten Band noch am Anfang und bin mir aber, da muss ich dir recht geben, ob der Länge und ob der leichten Wiederholung zurzeit nicht mehr ganz so geneigt, den zu Ende zu lesen. Man erfährt viel über, wie das Verhältnis zwischen den Rassen in einer Gesellschaft ist, die Rassentrennung erst vor, 40, 50 Jahren aufgehoben hat, und dass es trotzdem nicht so schwarz und weiß ist. Das allgemeine Bild an der Ost- oder Westküste, an der aufgeklärten, Anführungsstrichen, ist ja, dass dort alles Hillbillies wohnen, die das Wort Nigger fünfmal am Tag im Mund führen, und es wird auch nicht verleugnet, das ist so. Das Verhältnis untereinander ist aber irgendwie, man glaubt es gar nicht, oder ist es halt immer noch unbegreiflich für einen, trotzdem gut irgendwo zwischen den Schwarzen und den Weißen, besser als man denkt, und es ist vor allen Dingen kompliziert. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das sind die unterdrückten Sklaven von früher, und die sind heute immer noch die, die unter allem leiden müssen. Nee, da gibt es auch Probleme, die selbst verschuldet sind, warum es eine Rassentrennung noch gibt. Das ist keine Sache, die nur von den Weißen abhängt. Diese Sache wird sehr differenziert erklärt, finde ich, weil der Typ halt von dort kommt. Das ist wie, wenn, mir fiel das so als Vergleich manchmal ein, wie wenn jemand nach Dresden kommt und alles ist Pegida. Ist es ja nicht. So, und auf einer viel schlimmeren Geschichte basierend, Rassentrennung, wird dort erklärt, dass nicht alles Rassentrennung ist, nur weil es das dort mal gab. Wir alle kennen ja Benutzer des Krautes, zum Pulver vermahlenden Krautes Kokain in der Bar, früh um 4. Und normalerweise sind das nur unangenehme Menschen. War es in den 20ern auch schon so, oder war das dort eher das Fun-Pulver, was man unbedenklich auch mal sich zuführen darf, ohne dass man sofort zum Arschloch wird? Wie wird es dargestellt?
Naja, dargestellt wird es eigentlich größtenteils oder
versinnbildlicht durch irgendwelche ausufernden Partys oder ich weiß gar nicht, ob man es Party nennen kann, also so Zusammenkünfte im Haus der Witwe, wo dann sich alle berauschen und groteske Tänze auf einer Bühne vorgeführt werden, die aber letztlich niemanden interessieren, weil jeder in seinem eigenen kleinen Rausch schwebt. Und andererseits natürlich auch...
Klingt eher nach Straße E. Für Hörer, die nicht aus Dresden kommen, das ist der übliche, das ist das Techno-Viertel hier in dieser Stadt.
Ich halte mich selten auf der Straße E auf, deswegen ja, kann ich das gerne vergleichen.
Deshalb, erklärt er falsch, Gold, ja. Okay.
Und natürlich auch gleich relativ zu Anfang, wo er in diese Szene sozusagen eintaucht, als man sich da in so einer kleinen, schmuddeligen Bar aufhält, wie die Frauen da raubkatzenartig sich auf den Mann mit dem Holzbein stürzen, weil er in seinem Holzbein das Kokain mit sich führt und dann regelmäßig dort aufkreuzt, um es halt zu verkaufen, die dann da mit ihren langen Fingern sich an ihn schmeißen. Und
wird auch das Down beschrieben, der nächste Tag? Irgendwie unterschwellig schon, ne? Weil er ist ja am Ende doch nicht so sehr zufrieden mit seiner Sucht, nicht nur nach Kokain, sondern nach seiner Frau, nach seiner Geliebten.
Ja, wenn man es zwischen den Zeilen liest, ja, aber jetzt nicht explizit.
Hat eher was, ist es eher eine Vergessensdroge, ob das gerade zurückliegenden Ersten Weltkrieges?
Na, ich würde weniger sagen vergessen, sondern eher ertragen.
Ah ja.
Ertragen der Sachen, die passiert sind und dieses Augenblicks, des vorherrschenden Augenblicks und diese Stimmung der goldenen 20er, die ja nur quasi kurze Zeit andauerte, wobei ja das Buch noch kurz vor eigentlich den wirklichen goldenen 20ern entstanden ist, weil wir das ja eher in den Zeitraum 24 bis 29 einordnen, das Buch aber schon 22 erschienen ist.
Und er konnte ja noch nicht wissen, dass es so kurz ist und in der Katastrophe endet, ne?
Das stimmt, aber wahrscheinlich schwang das Gefühl trotzdem schon irgendwie mit, ja? Könnte okay. Ich mir vorstellen.
Und ist es eigentlich, jetzt müssen wir natürlich, weil wir hier ein ernsthaftes Literaturmagazin sind, immer nach dem Unterbau suchen, ist es prinzipiell einfach eine Fun-Nummer zu lesen? Klingt ein bisschen nach Oscar Wilde, ein kleines bisschen für mich. So von wegen, jeder Satz ist ein Bonbon.
Ja, also für mich ist es halt beides. Es ist einerseits, mir hat sich der Witz zum Beispiel am Anfang gar nicht gleich erschlossen. Ich habe mich dann mit einem Freund drüber unterhalten, der das lustigerweise kurz vorher auch gelesen hatte. Und der meinte dann zu mir, hat mir dann was zitiert und hat gemeint, ja, das finde ich total witzig. Und ich habe gesagt, oh krass, ich finde das total traurig. Also das ist so dieses Gegensätzliche. Also es ist wunderschön, finde ich, und sehr treffend formuliert, aber es hat sowohl eine gewisse Komik, wie eben die Frauen, die ihre Haut glätten wollen, im Vergleich mit, wie man seine Seele glätten will, aber andererseits kommt natürlich auch eine gewisse Tragik dahinter hervor.
Also ich habe ein paar kleine Anmerkungen. Das eine ist, dass es natürlich ein komplett falsches Bild ist, weil tatsächlich jede Dermatologin bestätigen wird, dass es tatsächlich hilft für die Durchblutung der Haut und weil es dann länger frisch aussieht.
Diese zu massieren, okay.
Nee, und er verwendet dieses Bild eben tatsächlich falsch, obwohl, wo du das Bild zitierst, es natürlich
ist ja auch ein Mann,
total viel Sinn macht und er vergleicht das dann mit der Seele, aber es ist eben auf die Haut bezogen tatsächlich totaler Quatsch. Ich habe das Buch vor sehr vielen Jahren gelesen, also vielleicht vor 20 Jahren oder so. Und ich kann mich tatsächlich auch eher an die Traurigkeit im Buch erinnern. Also ich glaube, dass es bei dem Buch extrem davon abhängt, aus welcher Perspektive man das liest und wie man da vielleicht auch gerade selber drauf ist. Und vielleicht würde ich da heute auch viel eher dann diese witzigen Seiten sehen. Aber damals, ich kann mich auch eher an diese traurigen Sachen erinnern. Und was mich heute dann vielleicht aber wieder ein bisschen abhalten würde, das zu lesen, ist, es geht ja eben auch tatsächlich viel um Moral Und dann wundert mich das nicht, dass er am Ende dann eben im Katholizismus übertritt und sich da von diesen ganzen Verdorbenheiten abwendet. Und das ist natürlich dann auch kein sehr emanzipiertes Bild.
Erinnert mich an Matusek, der jetzt
genau, Katholik wird. An Matusek muss ich da auch denken. Und ich finde, die Anna hat es auch schon in ihrer Rezension beschrieben, wie der Protagonist des Buches eben eigentlich die größten Probleme damit hat, dass sich alles ändert. Und logisch, er hat ja auch das meiste zu verlieren, wenn die Frauen auf einmal denken, dass sie hier irgendwas machen können und sich dann nicht in die alte Rolle fügen wollen. So, also.
Zu meinem Buch ganz kurz. Ich möchte jeden, der anfängt, Kommentare zu schreiben, wie sehr ich meine kurzen Ausschnitte in der Theorie da dargestellt habe, sagen, das war eine hochvereinfachte Darstellung des Problems, was gerade in Europa existiert, dass dort ganz viele Spieler mehr sind, dass nicht jede Schuld, die von einem Land zum nächsten geht, für den Staatshaushalt verwendet wird oder fürs Staatsdefizit, dass es auch Geld gibt, was zwischen Personen verliehen wird, dass man aus dieser Situation auch anders rauskommen kann, nämlich damit, dass man einfach spart, Austerität, das ist ja klar, das alles kann man nachlesen. Und ich möchte, um beim Thema Sommer, Studio B zu bleiben, sagen, Varoufakis hat einen extrem sehr schönen Schreibstil, dass er wechseln kann zwischen Theorie und Anekdoten, im weitesten Sinne des Wortes. Das lässt sich wirklich als Sommerlektüre lesen, das Buch. Es ist der finanztechnische Unterbau wird so oft erklärt, dass man ihn nach 100 Seiten hat, dass man nicht mehr jedes Mal nachdenken muss, wer hat jetzt wem Geld geliehen und was kommt da raus. Das hat man irgendwann drin und dann wird es einfach nur noch eine sehr schöne, stringente, auch historische Abhandlung über Europa der letzten 50, 60 Jahre.
Ich habe zwei kleine Anmerkungen dazu. Das eine ist, dass ich glaube, dass bei Varoufakis ganz klar rauskommt, dass eben ein Weg nicht funktioniert, nämlich die Austerität des Sparen.
Ja.
Das andere ist, ich werde das Buch auf jeden Fall lesen, weil es klingt sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr, sehr vielgestaltig. Wo ich nicht so ganz folgen wollte, ist so dieses, der kennt sich hier mit allem super aus. Also natürlich hat er auch recherchiert und es gibt diverse andere Bücher, die für Leute, die das interessiert, sehr gut so eine Geschichte nachzeichnen. Ich habe da vor 5 Jahren oder so mal einen schmalen Band gelesen, wo mir gerade weder der genaue Titel hat Europa im Namen und die zwei Autoren einfallen.
Was du hier schon rezensiert hast. Regelrecht. Du hast ein kleines
genau.
Und Monument-Pamphlet über Europa.
Das würde ich da zum Beispiel Leuten ans Herz legen, weil da im Prinzip auch das nachgezeichnet wird. Warum, wie entsteht Europa, was sind die großen Geldvorkommnisse, also Vorkommnisse im Finanzwesen, was folgt daraus, warum verhalten sich die Labour-Partei und die Tories in den 80ern so und was macht die SPD hinterher für eine Scheiße. So, das wird da auch auf, ich glaube, knapp 120 Seiten exzellent erklärt.
Ich fand die Theorie in diesem Buch, wir verlinken es auf unserer Webseite, zumindest die Rezension, die du damals gemacht hast, was mir damals nicht gefallen hat, und wir haben, glaube ich, auch hart diskutiert, diese Theorie war zu moralisch. Sie appellierte an das Gute und das funktioniert nun mal nicht. Der Gedanke bei Varoufakis, bei seiner Theorie, dass man das Geld, was man übrig hat, einem Staat in Anführungszeichen schenkt, damit er wieder hochkommt, das hat wenig in seiner Theorie mit etwas Gutes tun zu tun, sondern es hat mehr was mit Notwendigkeit zu tun. Er bringt als Beispiel an, die USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Die waren die Einzigen, die Geld hatten. Alle anderen hatten Schulden oder eine kaputte Industrie. Und die haben das damals gemacht. Bretton Woods, das ist immer so ein Begriff. Dort ging es, oder Marshallplan ist vielleicht etwas bekannter, dort ging es, natürlich wurde das verkauft im einheimischen Markt als wir helfen den Europäern und wir sind gut und bauen alle da auf und sowas. Es ging aber vor allem darum, dass wenn man die wieder aufbaut in Europa, dass die dann anfangen können, amerikanische Waren zu kaufen, und damals waren die Amerikaner Exportweltmeister, nicht wie jetzt Importweltmeister. Ich muss den Varoufakis kurz in Schutz nehmen. Aufgrund dieses Buches habe ich mir natürlich dann auf YouTube mal Varoufakis eingegeben und bin bis früh um 3 hängen geblieben auf verschiedenen Interviews und Podiumdiskussionen. Der kann das alles aus dem FF. Der recherchiert bestimmt auch viel, und es ist haufenweise Fußnoten, die nicht nur sind, hier guck da, sondern die nochmal erklären. Der kann aber aus der Kalten sagen, welche Regierung wann in Portugal an der Macht war und wann die abgelöst wurden. Der hat einen intimen Einblick in die deutsche Politik, logischerweise, weil er mit uns in den letzten Jahren viel zu tun hatte. Er ist wirklich eine wandelnde Enzyklopädie. Das wird nicht nur aus dem Buch heraus, sondern auch in seinen Interviews, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Klar.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn ich deine Rezension richtig verstanden habe, dann empfiehlt er aber trotzdem eben oder sagt, der Kapitalismus ist reformierbar.
Ja, er ist ein Kapitalismus-Verfechter.
Genau, und was mir jetzt eben zum Beispiel, was ich als große Lücke während deiner Rezension empfunden habe, vielleicht kannst du da kurz aufklären, ob das in dem Buch anders dargestellt wird. Ich verstehe schon diesen Teil, dass natürlich zum Beispiel Deutschland ein Interesse daran haben könnte, das Geld anderen Ländern zu geben. Mhm. Also ich persönlich bin ja eine große Verfechterin des Schuldenschnitts. Was mir aber komplett daran fehlt, ist der Teil, dass Deutschland zwar dieses ganze Geld hat, das natürlich aber auch vor allen Dingen aufgrund dessen hat, dass während Löhne in ganz Europa gestiegen sind, die in Deutschland nicht gestiegen sind, der Sozialstaat komplett abgebaut wurde und dieser Teil, wo eben Investitionen getätigt werden in eine Gesellschaft, der fehlt ja in Deutschland trotzdem komplett. Also Deutschland hat zwar volle Kassen, aber das heißt ja nicht, dass wenn du heutzutage in den Westen fährst, nach Duisburg oder irgendwo hin, dann sieht das aus wie die DDR, und zwar 1992.
Ja, das, ja.
So, und diese Investitionen, also es ist ja nicht nur das eine, sondern die Gesellschaft an sich, die du in Deutschland hast, und der Weg, den es geht, der macht es ja nicht besser. Also nur weil es die Geldakkumulation dann wieder mehr geregelt und ausgeglichen wird, heißt es nicht, dass das Leben der Menschen besser wird.
Richtig, und er bringt das auch ins Verhältnis und nennt das ein Ponzi-Scheme der Austerität. Also wie ein Ponzi-Scheme funktioniert oder eine Pyramide, Pyramidensystem, du versprichst jemanden Gewinne und nimmst dir auf der einen Seite, holst du dir immer neue Investoren rein und simulierst mit dem Geld, was reinkommt, Ausschüttungen an die schon drin sind. Das geht eine ganze Weile gut und irgendwann geht's kaputt. Und ja, er nimmt das als ungefähren Vergleich, das Rennen von Land zu Land zu immer größerer Austerität, zu immer weniger Ausgeben an Leute, die arbeiten, und immer mehr Ausgeben an Leute, die investieren. Wem nichts von all diesen Büchern zugesagt hat, haben wir noch andere Vorschläge, was gerade gelesen wird?
Also ich habe Vorschlag? Ich habe es geschenkt bekommen jetzt neulich, und es passt ja auch ganz gut zu unserer letzten Sendung, in der wir das neue Buch von Paul Auster besprochen haben. Und zwar habe ich ein Buch seiner Frau Siri Husvedt geschenkt bekommen, und das heißt Was ich liebte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Kann aber leider noch nicht viel mehr dazu sagen, weil ich es noch nicht gelesen habe.
Wir empfehlen uns ja erstmal gegenseitig.
Ich habe schon gelesen, ich würde es empfehlen.
Okay.
Aber vielleicht nie, also entweder gerade für einen Tag am Strand im Waldbad und die Sonne scheint und man kann auch ein Eis essen. Das ist, glaube ich, ziemlich heftig. Ich habe danach gelesen von John Irving, Bis ich dich finde, Until I Find You.
Von Herrn Falschgott schon mal rezensiert in dieser Sendung, auch das können wir gern verlinken.
Obwohl, ich hab's heute auf unserer Seite gesucht, nicht gefunden.
Das ist eine Kritik an den Administrator, da bin ich.
Gut, wir müssen da mal mit unserem Systemadministrator sprechen. Ich würde es nicht empfehlen.
Okay.
Es hat mir, Herr Falschgold hat mir auch schon verraten, dass die letzten 200 Seiten dann wahrscheinlich toll sind. Das Buch ist aber auch knapp 1000 Seiten lang. Ich habe mich da jetzt ganz schön durchgequält.
Du hörst auf 200 Seiten vor Schluss, wirklich? Ich weiß, ich habe das damals sogar als Kritik geäußert.
Ich werde es noch weiterlesen.
Dass der Aufwand recht hoch ist.
Aber ich fand es nicht so dolle. Was auf meiner Liste steht, ist, ich möchte von Daniel Suarez ein Buch lesen, und zwar heißt es, muss ich ganz kurz suchen.
Ich kann dir
sagen. Influx.
Influx, da musst du aber vorher, ist das der erste Teil? Schau nach, die bauen nicht aufeinander auf, aber man sollte Suarez lesen, trotzdem chronologisch lesen, irgendwie vom Gefühl her. Der Mann ist erst seit 10 Jahren vielleicht aktiv als Schriftsteller. Wir haben, glaube ich, den ersten haben wir besprochen, oder auch wieder ich, Dämon hieß der, und das
ich,
war...
Ich glaube, ich hab sogar alle drei Bücher gelesen, so die mir hier angezeigt werden. Demon, Freedom und Kill Decision.
Und Demon war der erste, und das fand ich bisher fast immer noch der beste. Influx habe ich angefangen und wieder weggelegt.
Wir sind keine gute Empfehlung.
Ja, nee, wir wollen Bücher empfehlen und
ich kann es begründen. Mir ist gerade nicht so sehr nach leichter Literatur. Ich möchte mich irgendwie gerade bilden im Sommer. Und deswegen habe ich mir ein Buch rausgesucht, das heißt Ancient Worlds, A Global History. Und zwar, das geht ganz weit zurück, hat unter anderem damit zu tun, dass ich jetzt ab und an in Griechenland bin. Und nicht nur deshalb auch Freund des Varoufakis bin. Aber in Griechenland, das merkt man übrigens auch am Buch von Varoufakis, die Griechen oder er hat, die haben ein enormes Geschichtsbewusstsein und sind natürlich auch stolz darauf, dass sie das alles schon am längsten machen von uns allen. Und das, was die da am längsten machen, da habe ich in der Schule zu wenig mitbekommen. Als Kind der DDR hatte ich immer das Gefühl, es ging fast immer nur um den Antifaschismus und nicht um die Begründung der Demokratie in Athen damals. Gleichzeitig wurde in Rom die Republik ausgerufen und das wusste ich nicht. Gleichzeitig hat Konfuzius gelebt. Und in diesem Buch werden diese drei völlig unabhängigen Gründungen von völlig neuen Staatsformen miteinander in Verbindung gebracht von jemandem, der es weiß, von einem gelehrten Historiker, und zwar auf eine sehr hübsche Art und Weise. Ich bin auf Seite 100 oder so. Nee, bin schon länger, schon weiter und habe jetzt ganz viel von Spartakus und so einem Quatsch und habe so vergessen. Aber der verbindet halt dass auf einmal schlagartig innerhalb von 100 Jahren Leute an völlig verschiedenen Orten der Erde auf die Idee kamen, dass das so nicht mehr weitergeht. Dass man ein bisschen mehr Rechte haben will, man war gebildeter, aufgeklärter. Und wie das in den verschiedenen Teilen Rom, Athen und Ostchina passiert ist, das wird in dem Buch erklärt und ist auch sehr gut zu lesen.
Vielen Dank.
Das war's schon. Dann gehen wir jetzt wieder zurück an den Strand und wünschen allen einen ebenso... Draußen regnet es, naja. Also, ihr findet schon einen Strand, an dem es nicht regnet, mit Büchern unserer Wahl. Danke, Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und mein Name ist Herr Falschgold. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.